Herr Mayer, wohin orientiert die Ukraine? Diese Frage stellte sich natürlich unter völlig anderen Vorzeichen ja eigentlich schon im 16. bzw. im 17. Jahrhundert. In dieser Zeit war die Ukraine Streitgebiet zwischen dem Großfürstentum Russland auf der einen Seite und der Adelsrepublik Polen-Litauen auf der anderen Seite. Zur Adelsrepublik Polen-Litauen gehörte die Ukraine zur damaligen Zeit. Dagegen gab es zahlreiche Aufstände und einer von ihnen war erfolgreich, nämlich der Saporoger Kosaken unter Bohdan Chmelnitsky Mitte des 17. Jahrhunderts. Der hatte Erfolg und dann wurde mit Russland ein Vertrag geschlossen, nämlich der Vertrag von Perejaslav. Die Ukraine wurde geteilt. Der Fluss Dnipr war die Grenze. Der linke Teil kam zu Russland und der rechte Teil verblieb bei Polen-Litauen. Das blieb so, bis dann Polen geteilt worden ist am Ende des 18. Jahrhunderts. Dann wurde dieser Teil auch Russland zugeschlagen, bis auf Galizien. Galizien verblieb beim Habsburger Reich. Herr Mayer, ist das alles Schnee von gestern oder ist das auch heute noch wichtig für die Erinnerungskultur und die Geschichtspolitik in der Ukraine und in Russland?
Das ist eine schwierige Frage. In der Tat ist die ukrainische Geschichte geprägt durch Ambivalenzen. Die Ukraine als selbstständigen nationalen Staat hat es über Jahrhunderte lang gar nicht gegeben, obwohl die Geschichte des ukrainischen Territoriums noch viel weiter zurückreicht, noch hinter das anvisierte Datum von 1648. Man sagt, dass Kiew, die heutige Hauptstadt der Ukraine, die erste große Stadt der Ostslawen war, zu datieren bereits auf das 9. Jahrhundert. Insofern ist Kiew die älteste Stadt der ostslawischen Bevölkerung. Sie ist aufgeblüht in den späteren Jahrhunderten, aber dann kam der Einbruch von 1240, als die Tataren und Mongolen, Reitervölker, Nomadenvölker, die Stadt Kiew überrollt haben. Und dann war die Geschichte der Kiewer Rus, wie man dieses Staatsgebilde bezeichnet, über Jahrhunderte lang hin ausgelöscht. Dann erst beginnt eine neue Konsolidierung des kulturellen, religiösen, politischen Lebens in den späteren Jahrhunderten, in denen die Ukraine quasi eingeklemmt war zwischen dem Königreich Polen im Westen und dem Großfürstentum Moskau im Osten, wie wir es gerade gehört haben. Aus dieser Situation hat sich die Ukraine eigentlich nie gelöst, auch in der Zeit später, obwohl das Datum von 1648 in der ukrainischen Geschichte als ein, das ist dieser Aufstand von Bogdan Chmelnitsky, als ein wichtiges Umbruchsdatum gilt, wo die Ukraine sich erst einmal in einer selbstständigen staatlichen Form repräsentieren wollte, was letztlich aber nicht gelungen ist.
Die sowjetische Geschichtsschreibung hat dieses Datum von, also dieser Vertrag von Perejaslav, auch sehr positiv gesehen, nicht wahr?
Dieses Datum, einige Jahre später, also 1654, markiert in der sowjetischen Geschichtsschreibung den Übergang der Ukraine an Russland. Was aber nicht genau stimmt, weil erst einmal Teile der Ukraine auch westlich des Dnieper beim Königreich Polen verblieben. Gleichwohl wurde das Datum 1654 in späteren Jahrhunderten immer gefeiert. Das ist noch ein wichtiger Punkt gewesen im Jahre 1954, also zum 300. Jubiläum, wo dann als Geschenk die Krim der Ukraine überliefert wurde. Das ist eine der Quellen auch der heutigen Konflikte. Die Krim ist historisch gar nicht mit der Ukraine verbunden gewesen. Sie hat zwar eine ganz alte Geschichte, die aber mit der ukrainischen Staatlichkeit erst einmal nichts zu tun gehabt hat.
Wir kommen da später nochmal drauf, aber lassen Sie uns nochmal auf die sowjetische Geschichtsschreibung eingehen. Dieser Aufstand unter Bohdan Chmelnitsky am Ende davon hat ja schlimme Pogrome an der jüdischen Bevölkerung gesehen. Wurde das eigentlich auch aufgearbeitet oder wurde dieser Aufstand nur positiv gesehen?
In Grenzen wurde er aufgearbeitet. Es war ein Kosakenaufstand. Was sind Kosaken? Kosaken sind freie Reiter, Leute, die aus den feudalen Abhängigkeiten sich befreien wollten, die in die Steppe zogen und dann längs das Dnjepr ihre freien Gemeinschaften etabliert hatten. Die haben jetzt einen Aufstand organisiert gegen den polnischen Adel, der den Feudalismus natürlich in das ukrainische Territorium hineingetragen hatte. Und dieser Adel stützte sich auf Städte und auf die städtische Bevölkerung der Juden. Die Juden waren quasi einfunktionalisiert in das Herrschaftssystem des polnischen Adels und wurden dann bei diesem Aufstand des Landes gegen die Stadt, der Kosaken gegen die Herrschaft, in schrecklicher Weise attackiert und dezimiert. In der jüdischen Geschichte markiert das Datum 1648 ein Datum von großer Trauer. Dieser Aspekt ist teilweise nur marginal behandelt worden in der sowjetischen Geschichtsschreibung. Heute sieht sie aber auch klarer und markiert stärker die Ambivalenz dieser Entscheidungsjahre, die einerseits zur Befreiung des Kosakenterritoriums von den Adelsstrukturen seitens Polens und Litauens geführt hat, aber auf der anderen Seite auch die Niederlage der Städte und vor allem der maßgeblichen städtischen Bevölkerung, der jüdischen Bevölkerung demonstriert hat.
Im 18. Jahrhundert erobert Russland dann ja weite Teile der heutigen Südukraine, einschließlich der Krim. Und in diesem Kontext spielen die Krim-Tataren, die ja heute wieder sehr berühmt geworden sind, im Zusammenhang mit der Krim-Krise eine gewichtige Rolle. Welche?
Die Krim hat eine lange Geschichte, die weit in das Altertum zurückreicht. Die Krim wurde in der Antike von Griechen besiedelt, von anderen Völkern. Wenn wir bei Goethe nachschlagen, Iphigenia auf Tauris, dann haben wir ein Drama auf der Krim, nämlich der alte Name für die Krim war Taurien. Dann gibt es eine wechselhafte Geschichte in den kommenden Jahrhunderten. Nach dem 13. Jahrhundert setzen sich tatarische Völkerschaften dort fest, etablieren staatliche Strukturen. Das ist das Khanat der Krim, das dann in der Tat von der Kaiserin Katharina II. 1783 erobert wird. Seitdem ist die Krim russisch, das heißt nicht ukrainisch. Das war russisches Territorium, ebenso wie die angrenzenden Territorien, beispielsweise die wichtige Hafenstadt Odessa, 1794 als Hafen ausgebaut, ist im Territorium Neurussland angesiedelt gewesen, das heißt jenseits der alten Grenzen der ukrainischen Sprache. Es war erobertes Territorium seitens des Russischen Reiches.
Aber die Krim-Tataren standen damals im 18. Jahrhundert unter der Oberhoheit des Osmanischen Reiches, nicht wahr?
Ja, das ist richtig. Und im Rahmen dieser langjährigen Kriege des Russischen Reiches gegen die Osmanen wurden sie dann überrollt und in die staatlichen Strukturen des Kaiserreiches, des Russischen Reiches inkorporiert.
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, so ist zu lesen, habe sich so etwas wie eine westlich orientierte, von Österreich geförderte ukrainische Identität herausgebildet, die sich gegen das Konzept der Dreieinigkeit des russischen Volkes, das kannte ich bisher nur aus dem Katholizismus, der Dreieinigkeit des russischen Volkes, also Großrussen, Kleinrussen, Kleinrussen wären dann die Ukrainer und Weißrussen gerichtet habe. Zwischen den Anhängern des jeweiligen Identitätsverständnisses habe es im zaristischen Jahrhundert, im zaristischen Russland um die Jahrhundertwende, also vom 19. zum 20. Jahrhundert, einen regelrechten Kulturkampf gegeben, wohingegen die Russophilen in Galizien, das war ja noch österreichisch, wohingegen die Russophilen in Galizien harten Repressionen jetzt wiederum seitens der österreichischen Behörden ausgesetzt gewesen seien. Wie kam es in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu der Idee eines westorientierten Nationalstaats der Ukraine und wie groß war die jeweilige Anhängerschaft der beiden Identitätskonzepte?
Das sind außerordentlich komplexe Fragen. Wir sehen ja im 19. Jahrhundert noch keine eigene Staatlichkeit der Ukraine. Sie ist von verschiedener Seite beherrscht. Der Großteil gehört zum Russischen Reich, wobei ukrainische Sprache und Kultur zeitweilig hart unterdrückt worden sind. Dort konnte sich kein ukrainisches Nationalbewusstsein ausbilden. Zeitweilig wurde auch die ukrainische Sprache sogar verboten. Ganz anders lagen die Dinge in der heutigen Westukraine im Raum Lemberg, Lviv, das, wie gehört, zur österreichisch-habsburgischen Monarchie gehört hat und wo die Österreicher die ukrainische Kultur teilweise befördert haben, um den Polonisierungstendenzen gegenzusteuern. Österreich hat die ukrainische Kultur und die ukrainischen Politiker teilweise einfunktionalisiert im Rahmen einer Politik des Divide et Impera, Teil und Herrsche, um gegen die in Lemberg dominierende polnische Bevölkerungsgruppe vorzugehen.
Nochmal zu die Frage der Anhängerschaft. Also wie groß war, wenn man jetzt mal die Ukraine nimmt, also die geteilte Ukraine nimmt, die geteilte heutige Ukraine nimmt, wie groß war die jeweilige Anhängerschaft eines ukrainischen Nationalstaats mit Westorientierung und das Gefühl unter den Ukrainern, wir gehören zur russischen Familie? Kann man das heute überhaupt sagen noch?
Insgesamt haben kleine Teile der Ukraine in den Westterritorien gewohnt. Das ist vor allem der Raum Ostgalizien, Wolinien, der Raum um das heutige Lviv. Sie hatten eine Bedeutung, diese ukrainische Nationalbewegung hat eine Bedeutung deshalb gehabt, weil dort die Schriftlichkeit, die Zeitschriften, die politischen Diskussionen relativ freier waren als zeitweilig in dem Russischen Reich, in dem aber die meisten Ukrainer als Landbevölkerung gewohnt haben. Sie konnten sich politisch nicht stark artikulieren, weil sie erstmal kulturell klein gehalten wurden. Sie waren zum übergroßen Teil auch Analphabeten. Und in der Spätzeit des 19. Jahrhunderts, im Rahmen des russischen Nationalismus, des großrussischen Chauvinismus, wie Lenin gesagt hat, wurden auch die ukrainischen Sprache und die ukrainische Kultur nicht gefördert, eher unterdrückt.
1914. Schlafwandeln die Staaten dann in den Ersten Weltkrieg, wie die interessierte Öffentlichkeit jüngst erfahren durfte. Der November 1917 sieht die Oktoberrevolution. 1918 bricht die Habsburger Monarchie Österreich-Ungarn zusammen. Die ukrainischsprachige Bevölkerung Galizien, über die wir jetzt ja eben geredet haben, ruft die Westukrainische Volksrepublik aus, die sich am 22. Januar 1919 mit der ebenfalls gerade erst entstandenen ukrainischen Volksrepublik vereint. Auf dem Gebiet der Ukraine wird dann 1920 der polnisch-sowjetische Krieg ausgetragen. Ergebnis dieses Krieges ist, dass das Gebiet der Westukraine an Polen, Rumänien und die Tschechoslowakei fällt. Der größte Teil der Ukraine wird als ukrainische sozialistische Sowjetrepublik Bestandteil der Sowjetunion. Ist es richtig, Herr Mayer, dass in der Anfangszeit der Sowjetunion nun eine staatliche Politik der Ukrainisierung stattfindet, also die Förderung eines ukrainischen Nationalgefühls, ohne Westorientierung natürlich, aber zu Ungunsten der kleinrussischen Idee?
In der Tat sind diese Jahrzehnte von 1900 bis 1920 maßgebend für die Erweckung eines ukrainischen Nationalgefühls, was aber zu Beginn des Ersten Weltkriegs 1914 noch keineswegs sichtbar war. Im Jahre 1914 standen die Ukrainer auf beiden Seiten, als Untertanen von Österreich-Ungarn einerseits und als Untertanen des zaristischen Reiches andererseits. Sie wurden in die Armeen eingezogen und dazu gezwungen, sich gegenseitig totzuschießen. Es gab schreckliche Verluste der Ukrainer im Rahmen dieser Kriegsauseinandersetzung, die an der Ostfront über drei Jahre sich hin erstreckt haben. Dann gibt es im Jahre 17 allererste Anzeichen einer ukrainischen Nationalbewegung, die sich in politischer Form zeigen wollten. Es gibt eine Ausrufung einer ukrainischen Republik, die aber keine große Rolle erst einmal gespielt hat. 1918 gibt es einen Einbruch dieser Bewegung durch die Expansion des deutschen Imperialismus. Nach dem Brester Frieden Vom März 1918 ist die deutsche Armee weit vorgerückt bis auf das Territorium der Krim. Weiteste Teile der Ukraine wurden okkupiert, um hier die Ressourcen herauszuzerren, die für die Endschlacht im Westen erforderlich schienen. Ukraine war ein Ausbeutungsobjekt, das dazu dienen sollte, die wichtige Entscheidungsschlacht im Westen zu gewinnen. Das ist misslungen. Die Ukrainer haben natürlich ihr Getreide, ihre Ressourcen nicht herausgerückt und haben insofern in positiver Weise dazu beigetragen, dass die Deutschen diesen imperialistischen Krieg unter Kaiser Wilhelm nicht gewonnen haben.
Stichwort Ukrainisierungspolitik in der frühen SU.
Die ukrainische Sowjetrepublik etabliert sie nach langen Wirren. Erst im Jahre 1920 ist die politische Situation einigermaßen konsolidiert. Während der ganzen Kriegs-, Bürgerkriegs- und Interventionsjahre wechselt beispielsweise die Stadt Kiew 14 Mal die Besitzer. Es gibt auch ausländische Interventionen in die Ukraine hinein, seitens der Engländer, seitens der Franzosen, die aber dann auch zurückgewiesen werden. Erst nach langen Wirren des Bürgerkriegs und der Interventionskriege kann sich die Sowjetrepublik etablieren und formt dann zusammen mit den anderen Republiken die 1922 gegründete UdSSR. So, jetzt haben wir zum ersten Mal in der Geschichte eine ukrainische Staatlichkeit, assoziiert mit anderen Räterepubliken zum Verband der UdSSR. Und noch unter Lenin beginnt dann eine Kulturpolitik, die die ukrainische Sprache und Kultur sehr viel stärker befördert, als das in früheren Jahrhunderten der Fall gewesen ist. Obwohl die Träger der Revolution in der Ukraine vor allem russischsprachige Menschen waren, das sind die Arbeiteraufstände, die Arbeiterorganisationen, die Arbeiterparteien im Osten der heutigen Ukraine, etwa im Raum Charkow, Donetsk, Dnipropetrovsk, ist dann die Ukrainisierung vieler politischer Institutionen vorwärts geschritten im Rahmen einer Politik, die nannte man damals Korenisatsiya, das heißt Einwurzelung der ukrainischen Kulturelemente in Politik und Wirtschaft. Das heißt, die ukrainische Sprache wurde gefördert, ukrainische Presseverlage blühten auf. Und in den ganzen 20er Jahren war das ukrainische Kulturwesen sehr stark befördert. Sowohl von Seiten der Regierung in der damaligen Hauptstadt Charkow, wie natürlich auch von Seiten Moskaus. In der zweiten Hälfte der 20er Jahre haben mehr ukrainische Kinder ukrainisch lesen und schreiben gelernt als im ganzen 19. Jahrhundert.
In dieser Nationalitätenpolitiksfrage, gab es da tiefgreifende Differenzen beispielsweise zwischen ja so berühmten marxistischen Denkern, Denkerinnen wie Lenin auf der einen Seite und Rosa Luxemburg auf der anderen Seite?
Das sind Kontroversen, die in die Revolutionszeit zurückführen. Die Politik der eigenen Staatlichkeit der Revolutionsterritorien, wie sie von Lenin propagiert wurde, hat sich dann durchgesetzt. Rosa Luxemburg hatte die Position, dass im Rahmen einer weltrevolutionären Perspektive eigene Staatlichkeiten, etwa für Polen, für Ukraine, für andere Staaten, nicht von höchster Relevanz wären. Das Territorialprinzip hat sich mit den Bolschewiki auf dem Territorium der UdSSR durchgesetzt.
Lassen Sie uns noch einmal zum russischen Bürgerkrieg zurückgehen, und zwar auf ein besonders tragisches Kapitel, das sich in der Ukraine abgespielt hat. Dort gab es die starke anarchistisch-bäuerliche Machno-Bewegung, die an der Seite der von Trotzki geführten Roten Armee gegen die Weißen kämpfte. Und nachdem die Weißen besiegt gewesen sind, wurde diese Machno-Bewegung von der Roten Armee niedergeschlagen. Warum konnten die Bolschewiki mit der Machno-Bewegung nicht leben? Sie war doch auch rätedemokratisch orientiert, propagierte das Gemeineigentum an Boden. Warum?
Dies ist in der Tat eine sehr interessante und auch sehr tragische Episode des Revolutionsprozesses in der Ukraine. Es handelte sich um eine bäuerlich-anarchistische, bäuerlich-kommunitäre Bewegung, basierend auf den dörflichen Strukturen dieser ukrainischen Agrarbevölkerung, die sich natürlich wendete gegen den Zugriff der Weißen, den Zugriff des Generals Denikin, der von Süden her vormarschieren wollte, um der russischen Revolution den Garaus zu machen. Auf der anderen Seite waren die bäuerlichen Abteilungen nicht willens, dem Zugriff der Bolschewiki sich zu unterwerfen, die natürlich vor allem Getreide holen wollten, um die hungernden Städte des Nordens, des russischen Nordens, zu ernähren. Das ist eine tragische Zeit des Kampfes um das Brot. Die großen nördlichen Städte der Revolution, Petersburg, das heißt jetzt allmählich Leningrad, nach Lenins Tod, Moskau, die anderen großen proletarischen Zentren waren angewiesen auf die Lieferung der Zuschussgebiete, der Brotüberschussgebiete im Süden. Es gab Abteilungen, Produktionsabteilungen, die das Getreide aus der Ukraine herausziehen wollten. Dagegen hat sich die ukrainische Bevölkerung gewehrt, gegen den ganzen neuen Zentralismus, wie er seitens der Bolschewiki auch politisch praktiziert wurde. Und nach langen Gefechten ist dann die ukrainische Bauernbewegung, die rebellische ukrainische Machno-Bewegung im Jahre 1920-21 zusammengebrochen, zusammenfallend mit einem tragischen Jahr 1921, in dem ein weit verbreiteter Hunger genau dieses Territorium auch tangiert hat, dem sehr viele Menschen zum Opfer gefallen sind. Im Westen ist dieser Hunger dann immer den Bolschewiki in die Schuhe geschoben worden. Wenn man realistisch die Quellen betrachtet, würde man sagen müssen, das sind sowohl klimatische Bedingungen gewesen, wie auch natürlich vor allem das Chaos der ganzen Kriege und Bürgerkriege seit dem Jahre 1914.
Ende der 1920er Jahre, Anfang der 1930er Jahre beendet die Sowjetunion die von denen eingeführte Politik der neuen ökonomischen Politik. Unter Stalin wird jetzt zwangskollektiviert, beschleunigt, industrialisiert. Was bedeutet diese Politik für die Ukraine?
In der Tat sehen wir Ende der 20er Jahre einen grundlegenden Umbruch in der sowjetischen Politik. Die stalinische Strategie wird durchgesetzt und Resultat ist einmal eine beschleunigte Industrialisierung im Rahmen des ersten Fünfjahrplanes nach 1928 mit großen Projekten, gerade in der Ukraine. Es geht vor allem um den großen Staudamm am Dnjepr. Dnjeprostroj ist ein zentrales Projekt dieses ersten Fünfjahrplans. Begleitet wurde er von Kollektivierungsanstrengungen, die zunächst einmal seit dem Jahre 27 langsam vonstatten gingen. Da hätte man noch eine positive Perspektive mit dieser Kollektivierung verbinden können. Aber im Rahmen einer stärkeren Beschleunigung dieses Prozesses kam es zu großen Einbrüchen der Produktion und zu großem Leid der agrarischen Bevölkerung in den Jahren 1929, 30, 31. Das geht in der Ukraine hin bis zu einem großen Hunger. Auf Ukrainisch heißt das Holodomor. Dieses Hungers wird bis heute in der Ukraine gedacht. Jetzt fangen wiederum die historischen Betrachtungen an. Wo kommt dieser Hunger her? Ist er bedingt allein durch die Kollektivierung? Ist das eine Strategie der Russen gegen die Ukrainer? Das wäre die Position der heutigen ukrainischen Nationalgeschichtsschreibung. Realistischerweise muss man sagen, dass schrecklicherweise in anderen sowjetischen Territorien auch der Hunger dominiert hat, etwa in Kasachstan, in Südrussland. Teilweise waren das auch klimatische Bedingungen, wiederum mangelnde Niederschläge, die zu einem Einbruch der Ertragsziffern geführt haben. Aber insgesamt war er ein Resultat der beschleunigten, der überhitzten vorangetriebenen Kollektivierung mit der Stalin die Agrarproduktion auf ein industrielles Niveau heben wollte, was aber gerade dadurch nicht gelungen ist.
Weiß man eigentlich heute, weil ja da viele Zahlen, viele Opferzahlen kursieren, weiß man eigentlich heute, wie viele Menschen in diesen Hungerjahren zu Tode gekommen sind?
Das weiß man nicht. Insgesamt geht die Zahl in die Millionen, wenn ich alle Opfer zusammenrechnen würde, in der Ukraine, in Kasachstan, auch in den mittelasiatischen Nomadengebieten und auch in Südrussland.
Am 1. September 1939 beginnt das faschistische Deutschland den Zweiten Weltkrieg, nachdem es sich zuvor schon zum Teil unter aktiver Mithilfe Frankreichs und Großbritanniens, Österreich und die Tschechoslowakei einverleibt hatte. Was passierte während des Zweiten Weltkrieges in der Ukraine? Welche ukrainischen Kräfte mischten auf welcher Seite mit welchen Motiven?
Polen wird im Zuge des genannten Vertrages von 1939 zwischen dem Deutschen Reich und der UdSSR aufgeteilt. Das ehemalige Ostpolen wird nun das westliche Territorium der Ukraine mit der Stadt Lemberg, Lviv. Im Jahre 1941 marschieren dann die deutschen Truppen in die Sowjetunion ein. Und in dem Moment gibt es in dieser genannten Stadt Lviv nationalistische ukrainische Kräfte, verbunden mit dem bekannten und berüchtigten Namen Stepan Bandera, die in Lemberg am 30. Juni 1941 eine unabhängige staatliche Republik ausrufen. Sie sind sofort aktiv bei der Beseitigung jüdisch-bolschewistischer Menschen, wie man damals sagte. Das Ganze beginnt mit einem Massaker in der Stadt Lemberg. Die Position dieser ukrainischen Rechten, mit terroristischen Maßnahmen arbeitenden Nationalisten, wird aber vom Deutschen Reich nicht toleriert, die natürlich eigene Ziele haben, die Ukraine zu unterjochen und denen ein ukrainischer Nationalstaat nur hat im Wege stehen können. Auch dieser Stepan Bandera wurde aus dem Verkehr gezogen und zunächst in ein Konzentrationslager nach Sachsenhausen gebracht.
Die ukrainischen Kräfte, oder gab es ukrainischen Kräfte, die auch nach der Inhaftierung Stepan Banderas weiter auf Seiten der Deutschen kämpfen?
Diese Frage muss man bejahen. Es gab auch eine SS-Division, die heißt Galizien. Etwa 14.000 Ukrainer haben dort gedient. Ebenso wie es natürlich auch von Seiten einer Minderheit der russischen Bevölkerung Kollaboration gab. Dieser Hinweis soll uns nicht vergessen lassen, dass die übergroße Mehrheit der Ukrainer nicht mit den Nazis kollaboriert haben. Ukraine war ein Objekt der Ausbeutung, der Vernichtung, der Vernichtungsstrategie. Im Rahmen des Reichskommissariats Ukraine wurden die Ressourcen des Landes ausgeplündert und von allen Teilen der Sowjetunion damals ist die Ukraine wohl jenes Territoriums, was gemeinsam mit Weißrussland am stärksten unter dieser langjährigen Okkupation gelitten hat, die bis zum Jahre 1944 andauerte.
Es gab ja in der Ukraine auch starke Partisanenbewegungen, die gegen das faschistische Deutschland gekämpft hat. Wenn man das jetzt mal sich so anguckt, auf der einen Seite mit Deutschland, auf der anderen Seite gegen Deutschland, wie waren die Kräfteverhältnisse?
Vielleicht muss man hier zeitlich differenzieren. In der allerersten Phase gab es Illusionen über den Einmarsch der Deutschen, von denen man vielleicht Besserungen erhoffte. Man dachte auch nicht, dass die deutsche Kulturnation, die deutsche Sprache, die deutsche, die deutsche Tradition diese Verbrechen realisieren könnte, wie sie dann in der Tat eingetreten sind. Aber sofort nach dem Einmarsch dieser deutschen Wehrmacht in das ukrainische Territorium beginnen ja dann auch die schrecklichen Verfolgungen, speziell gegen die jüdische Bevölkerung. Das geht in rasender Eile. Juden werden zusammengetrieben und innerhalb weniger Tage dann erschossen. Die Zahl der Opfer geht, die Zahl der Opfer der Einsatzgruppen C und D geht sofort in die Hunderttausende. Insgesamt sind auf dem Territorium der Ukraine weit mehr als 1 Million Juden ermordet worden. Aber hierbei blieb es nicht. Es waren auch zahlreiche Ukrainer, die sich dem Zugriff der deutschen Wehrmacht entziehen wollten, Opfer dieser Repressionen. Und es gibt dann einen gewaltigen Raubzug auf dem gesamten Territorium, der bis zum Jahre 1944 angedauert hat.
Und dann bilden sich die deutschlandfeindlichen Partisanenbewegungen?
Die Partisanenbewegungen werden schon früher aktiv. Mit dem Vormarsch der deutschen Wehrmacht beginnt das schon. In der Spätphase verstärken sie dann ihre Aktivitäten und im Jahr 1943, 1944 werden sie dann zu einer realen politisch-militärischen Kraft.
Wie sieht die Erinnerungspolitik und der Geschichtsstreit in der Ukraine heute aus bezüglich des Zweiten Weltkrieges, auch was die Figur Stepan Bandera betrifft?
Hier sehen wir wohl eine gespaltene Erinnerung. Wir sehen zahlreiche Denkmäler in der Westukraine, wo dieser Stepan Bandera, der aus der Westukraine selber stammt, als Nationalheld hochgehandelt wird. Ihm wurde sogar der Titel Held der Ukraine zuerteilt von dem Präsidenten Juschtschenko vor einigen Jahren. Das ist dann später klugerweise revidiert worden von dem Nachfolgepräsidenten Janukowitsch. Im Osten der Ukraine, also im russischsprachigen Bevölkerungsteil, gibt es konträre Geschichtsvorstellungen. Dort sieht man natürlich die Aktivität des Bandera und seiner Banditen, die noch bis in die Nachkriegszeit hinein angedauert haben, bis Anfang Mitte der 50er Jahre, als terroristische Aktionen, die auch gegen die russische Bevölkerung gerichtet waren, nicht nur gegen Polen und Juden, sondern auch gegen Russen, um ein ethnisch reines Territorium der Ukraine zu etablieren. Der Kampf um die Geschichte setzt sich bis heute fort. In der Westukraine sehen wir sehr starke antirussische Tendenzen. Wir haben ja auch im Fernsehen gesehen, dass zahlreiche Lenin-Statuen niedergerissen worden sind. Lenin galt dann als Vertreter des russischen Zugriffes auf die Ukraine. Aber auch ist in der Stadt Brody in der Ukraine eine Statue des Generals Kutusow niedergerissen worden, der im Jahre 1812 gegen Napoleon gekämpft hat. Kutusow gilt dann auch als Repräsentant des russischen Einflusses, was er damals gar nicht war. Er war ein General, der heute in Russland die allerhöchsten Ehren genießt, weil er Russland vor dem Zugriff Napoleons gerettet hat und im Übrigen auch die Ukraine dem anvisierten Einfluss des französischen Kaisers entzogen hat.
Erklären diese antirussischen Stimmungen in der Westukraine, warum Stepan Bandera so positiv in Teilen der westukrainischen Bevölkerung gesehen wird, oder ist da auch ein gerütteltes Maß an Antisemitismus dabei?
Die allermeisten Juden waren vernichtet worden durch die deutsche Besatzung. Nur kleine Restgemeinden blieben bestehen, aber speziell in diesen Traditionen des ukrainischen Nationalismus, wie sie sich in Erinnerung an den Stepan Bandera manifestieren, ist ein latenter Antisemitismus virulent geblieben.
Sie haben uns eben erzählt, dass die Opfer auf jüdischer Seite in der Ukraine bei rund 1 Million Menschen gelegen haben. Wie hoch waren die Opferzahlen überhaupt in der Ukraine insgesamt während des Zweiten Weltkrieges?
Die Ukraine war im Jahre 1945 ein schrecklich verwüstetes Land. Insgesamt sind von einer Bevölkerung von etwa 40 Millionen mehr als 10 Millionen Menschen umgekommen seit dem Jahre 1930. Das wären die aufsummierten Zahlen der Opfer des großen Hungers 1932-33, der Kollektivierung, auch des stalinischen Terrors, den wir nicht vergessen dürfen, der ganzen Deportationen unter deutscher Herrschaft, Opfer des Holocaust und Opfer der späteren Deportationen und Vertreibungen im Jahre 1944-45. So kommen wir auf die schreckliche Zahl von 10 oder noch mehr Millionen Menschen, die auf dem Territorium der Ukraine ihr Leben verloren haben. Fast alle Städte waren im Übrigen zerstört durch die Deutschen. Und wir sehen in der Ukraine gegen Kriegsende an die 10 Millionen Obdachlose. Die Ukraine kann sich gleichwohl konsolidieren als ein neues Territorium im Rahmen der Nachkriegs-UdSSR, nun auch mit neuen erweiterten Grenzen.
Kommen wir gleich drauf, nochmal zu dieser Opferfrage. Wenn wir uns diese ja jeweils überbietenden Gewaltexzesse der 1910er, 1920er, 1930er und 1940er Jahre anschauen, die überlebende Bevölkerung der Ukraine muss doch zutiefst traumatisiert gewesen sein. Wie hat sich das auf die ukrainische Gesellschaft nach 1945 ausgewirkt?
Zunächst einmal vielleicht weniger, weil im Rahmen der Nachkriegsrekonstruktion relativ schnell diese ganzen Kriegswunden beseitigt werden konnten. Es gibt eine neue, quasi eine dritte Industrialisierungswelle in den 50er Jahren. Die erste Industrialisierungswelle datieren wir auf das Ende des 19. Jahrhunderts, die zweite auf die 20er, 30er Jahre und nun die dritte Welle der Industrialisierung in den 50er Jahren, die relativ rasch zu einem Wiederaufstand, zu einer Wiederherstellung der Städte geführt hat. Trotzdem blieben die Erinnerungen natürlich bestehen und sie zeigen sich in dieser gespaltenen Geschichtserinnerung. Übrigens auch darin, dass in der ukrainischen Geschichtsschreibung, wie teilweise auch in anderen osteuropäischen Ländern, die Totalitarismustheorie wieder zu großen Ehren kommt. Man sagt, die Ukraine sei Opfer von Hitler plus Stalin gewesen. Beide hätten gemeinsam die ukrainische Nationalbewegung, die ukrainische Kultur zerstören wollen. Und nun brauche es eines neuen Aufbruchs nationalistischer Anstrengungen, um zu einer neuen Ukraine zu führen. Ich möchte noch hinzufügen, dass die allermeisten Ukrainer sich gegen den Zugriff der Nazis gewehrt haben. Und hier könnte eine weitere Traditionslinie Fuß fassen, die vielleicht auch zu einer Versöhnung der beiden Bevölkerungsgruppen, russischsprachige, ukrainischsprachige Bevölkerung in der Ukraine heute führen könnte, nämlich die Erinnerung an den gemeinsamen Abwehrkampf gegen den verheerenden Zugriff des Nationalsozialismus. Sowohl in der Roten Armee wie in den Partisanenabteilungen, in den Oppositionsgruppen, in den Städten gab es Kooperation zwischen beiden Bevölkerungsgruppen. Beide waren Opfer. Beide waren Opfer in den deutschen Kriegsgefangenenlager, in denen Russen wie Ukrainer umgekommen sind oder besser gesagt umgebracht worden sind. Wenn wir über die Marburger Friedhöfe gehen, sehen wir ukrainische Namen neben russischen Namen als Opfer der Zwangsarbeit, wie sie sogar in unserer Heimatstadt zu bemerken sind. Das wären Anknüpfungspunkte für eine neue für ein neues Geschichtsbild, was zu einer Annäherung beider Gruppen führen könnte.
Sie sagten es schon, im Ergebnis des Zweiten Weltkrieges war der nach dem Ersten Weltkrieg an Polen gegangene Teil der Westukraine nunmehr Bestandteil der ukrainischen sozialistischen Sowjetunion. Unter Chruschtschow kam es 1954, Sie erwähnten es auch schon, noch die Krim und die Stadt Sevastopol hinzu, die seit Zeiten von Katharina der Großen Bestandteil Russlands waren. Putin hat in seiner interessanten Rede vom 18. März Gott gebeten, den Bolschewiki dafür ein Richter zu sein. In seiner Rede klagte er selbige Bolschewiki an, nach der Revolution schon, also nach der Revolution von 1917 schon, historische Teile Südrusslands der ukrainischen Unionsrepublik zugeschlagen zu haben. Und das sei der heutige Südosten der Ukraine. Warum handelten die Bolschewiki eigentlich so und warum schlug Chruschtschow die Krim und die Stadt Sevastopol 1954 der Ukraine zu?
1954 ist ein markantes Datum. Der Wiederaufbau war einigermaßen abgeschlossen. Die allergrößte Not, auch in der Ukraine, war beseitigt, in relativ kurzer historischer Frist. Außerdem stand ein großes Datum an, ein Erinnerungsdatum, nämlich das Datum von 1654, der sogenannten Vereinigung ukrainischer Territorien mit Russland. Das ist noch einmal ein Rekurs auf die Aufstände unter Bogdan Chmelnitsky. Man war in Feierlaune in Moskau, es wurde fleißig getrunken, Krimsekt machte die Runde. Chruschtschow dachte nach, was kann ich der Ukraine schenken zum Jubiläum? Man holt eine Landkarte herein, der Blick fällt auf die Krim, die gar keine ukrainischen historischen Wurzeln gehabt hat, wie wir andeuten wollten. Die Krim war weder ukrainisch noch russisch, sie hatte eine ganz lange wechselvolle Geschichte und war dann aber ab Ende des 18. Jahrhunderts russisch geprägt. In dieser Sektlaune und Feierlaune sagt dann Chruschtschow, wir machen der Ukraine ein schönes Geschenk. Auf der Krim scheint oft die Sonne, sie liegt im Mittelmeer, sie liegt im Schwarzen Meer.
Und das grenzt aber immer in das Mittelmeer.
Am nächsten Tag wurde im obersten Sowjet der UdSSR ein entsprechendes Dekret verabschiedet, obwohl der oberste Sowjet gar nicht befugt war, territoriale Grenzen zu verändern. Das war damals die Praxis der politischen Führung in der UdSSR, die aber einen anderen Hintergrund noch hat. Man hatte im Rahmen des sozialistischen Aufbaus dieser nationalen Frage letztlich doch nur eine untergeordnete Rolle zugeschrieben. Bedenken wir den Namen des Staatsgebildes UdSSR, dann ist dort ja gar keine nationale Konnotation zu bemerken. UdSSR heißt Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, unabhängig von allen Nationalitäten, sodass die sogenannte nationale Frage gar keine wichtige Rolle spielte. Ebenso bei den Festlegungen der Grenze der Ukraine als Teil der alten UdSSR 1922. Das schien nicht wichtig zu sein. Wichtig schien die Arbeiterbewegung zu sein mit ihren politischen Instituten, den Räten, der KPdSU als Leitungsorgan, in der viele Nationalitäten präsent waren. Und jeder Rekurs auf nationale Selbstständigkeit wurde als irrelevant betrachtet. Im Nachhinein gesehen war das eine Politik, die nicht den Realitäten entsprach, denn beim Zerfall der Sowjetunion 1990-91 haben gerade die nationalen Divergenzen eine herausragende Rolle gespielt, die vorher nicht prognostiziert worden sind.
Weil man natürlich auch nicht davon ausging, dass die Sowjetunion einmal zusammenbrechen würde, also zumindest 1954 nicht. Ende der 1980er, Anfang der 90er Jahre war das aber nun der Fall. Ich weiß, es geht nur stichwortartig, aber trotzdem, aus Ihrer Sicht, die wesentlichen Gründe dafür, dass die Sowjetunion einfach so implodierte, wo sehen Sie die?
Das ist eine lange Diskussion, die uns noch lange beschäftigen wird. Irgendwie geht die Geschichte ja so vonstatten, wie sie bereits Friedrich Engels anvisiert hat. Lange Zeit passiert nichts. Die Geschichte entwickelt sich in langsamer Richtung und dann gibt es plötzlich Einbrüche. So einen Einbruch können wir markieren im Jahre 1990-91. Wo liegen die Ursachen? Das ist ein Komplex von Faktoren politischer, ökonomischer, außenpolitischer, militärpolitisch, nationalpolitischer Art, die vor allem dann zu einer politischen Führungskrise geführt hat. Im Grunde war die Sowjetunion in den Jahren 1988, 89, 90 ein Land ohne reale Führung. Die wirtschaftliche Stagnation kam hinzu und es gibt dann eine kumulative Verschärfung dieser Krise, die dann in einen neuen Nationalismus hineingeführt hat, der begonnen hat mit den baltischen Republiken und dann auch sehr schnell überging auf Ukraine und schließlich auch Russland selber. In der Ukraine gibt es dann am 1. Dezember 1991 eine Abstimmung über die politische Selbstständigkeit der Ukraine mit sehr großer Mehrheit. Und dann sehen wir vor uns einen neuen Staat jenseits der Traditionslinien der UdSSR.
Warum gab es eigentlich 1990 so einen überwiegenden Anteil der ukrainischen Bevölkerung, die einen eigenen Nationalstaat haben wollten und auf die Sowjetunion jetzt keinen Bock mehr hatten?
Die Ukraine schien relativ weit entwickelt zu sein. Und vergleichen wir ihr Potenzial mit dem der 14 anderen Sowjetrepubliken, so war sie in der Spitzengruppe. Sie hatte eine entwickelte Industrie sich erarbeitet im Verlauf der letzten Jahrzehnte. Sie hatte eine moderne Infrastruktur, reiche Agrargebiete, schwerindustrielle Kerne im Osten und Südosten des Landes, reiche Bodenschätze, moderne Häfen mit Odessa an der Spitze und im Rahmen auch einer kapitalistischen Entwicklung, die man anvisierte, schien sie eine gute Perspektive zu haben. Das war auch damals die Meinung westlicher Beobachter. Ich habe damals eine kleine Broschüre der Deutschen Bank in der Hand gehabt, im Jahr 1991, 92, wo gesagt wurde, ja, wenn man Geld anlegen wolle auf dem Territorium der zusammenbrechenden UdSSR, dann am besten doch in der Ukraine. Da würde das Geld die besten Zinsen bringen, zumal dort die Löhne auch niedrig waren, aber die Qualifikation der Arbeitskräfte sehr hoch. Also, es schien positive ökonomische Perspektiven zu geben, aber bereits 10, 15 Jahre später hat sich gezeigt, dass das Gegenteil wahr wurde. Die Ukraine ist innerhalb weniger Jahre ökonomisch sehr stark zurückgegangen. Sie hat ihr Wirtschaftspotenzial halbiert. Das Bruttoinlandsprodukt war dramatisch zurückgegangen. Und nun können wir nach den Ursachen dafür fragen.
Zunächst einmal eine andere Frage, nämlich, also Sie sagten es schon, die Ukraine war ökonomisch relativ weit fortgeschritten. Es war vorher eine sozialistische Republik, das heißt, die Produktionsmittel waren verstaatlicht und in der Verfügungsgewalt einer staatlichen Bürokratie. Wenn man jetzt einen auf Kapitalismus machen, muss das ja privatisiert werden. Wer hat denn die Produktionsmittel der Ukraine auf welche Art und Weise denn nun bekommen?
Die Ukraine war eine Staatswirtschaft, eine öffentliche Wirtschaft mit Zugriff der politischen Zentren auf die Ressourcen. Und aus diesen politischen Machtstrukturen heraus haben sich dann Privatisierungstendenzen entwickelt. Vor allem ist der neue Reichtum der Superreichen in der Ukraine, wie auch in den anderen sozialistischen Staaten, zusammengetragen worden durch politische Funktionäre, die die politische Macht in finanziellen Reichtum transformieren konnten. Das ist erstmal Insiderwissen, das war eine Raubprivatisierung, das war die Ausnutzung der neuen Marktstrukturen. Innerhalb weniger Jahre entbrannte ein Kampf um die Ressourcen, die dann zunehmend privatisiert wurden. Kampf ist durchaus wörtlich zu nehmen, das ging teilweise mit Maschinengewehren und Raketenwerfern. Es wurden die Positionen gegenseitig markiert und im Resultat dieser wilden Privatisierungswelle sehen wir völlig neue ökonomische Strukturen. Wir sehen große Oligopole, große Machtkonzentrationen in der Wirtschaft und die heutigen ukrainischen oder auch russischen Oligarchen haben auf diese Weise ihre Reichtümer zusammengerafft.
Also diese Superreichen oder die Oligarchen kommen aus der alten Nomenklatura?
Zu großen Teilen. Das gilt sowohl für die russischen wie für die ukrainischen Oligarchen, die nun auch die politischen Apparatoren privatisiert haben und im Rahmen ihrer Einflussnahme über Medien zum Beispiel haben sie auch Zugriff auf politische Parteien und Apparate erhalten, die wiederum zum Nutzen ihrer privaten Geldakkumulation verwendet wurden.
Oligarchie im Griechischen, die Herrschaft von wenigen, Sie sagten es gerade, sowohl eine ökonomische Zusammenballung wie aber auch ein großer Einfluss auf die Politik und auf die Medien. Wie viele Oligarchen regieren denn dann quasi hinter den Kulissen die Ukraine?
Das ist schwer zu sagen, da müsste man mehr Insiderwissen haben. Die Kanäle der Reichtumseroberung und Reichtumsvermehrung liegen weitgehend im Dunkeln. Aber einige Namen sind bekannt. Achmetow, der soll mehr als 10 Milliarden Dollar zusammengefügt haben im Rahmen der ganzen Privatisierungsaktionen. Das ist ein Stahl- und Kohlekönig im Südosten des Landes, der aber auch mit wechselnden politischen Konstellationen immer sein Vermögen noch vermehren konnte. Nun wird ein neuer Schokoladenkönig aus der Schublade gezogen, Poroschenko, der der Opposition nahe stand und als Oligarch des Maidan galt. Der Maidan war also gar nicht nur eine basisdemokratische Aktivitätsentwicklung. Das waren nicht nur Menschen, die spontan sich auf der Straße versammelt haben, um das Janukowitsch-Regime zu attackieren. Das waren sehr wohl auch Interessenlagen und Interessenkonstellationen im Hintergrund zu beobachten, die den Maidan auch gesteuert haben. Auch der Maidan war einfunktionalisiert im Kampf um Ressourcen, Geld und Macht.
Kommen wir gleich noch zu, wenn wir auf den Maidan zu sprechen kommen, nochmal zurück zu dem, was Sie eben schon angedeutet haben. Der Ukraine wird nach ihrer Unabhängigwerdung ja eine Schocktherapie verabreicht. Der Internationale Währungsfonds ist schon damals dabei. 60% sind die Verluste des Einbruchs am Bruttoinlandsprodukt in der Zeit zwischen 1992 bis 1995. Warum war das so? Warum dieser Einbruch? Und welche sozialen Auswirkungen hatte dieser Einbruch für die ukrainische Bevölkerung?
Die Ursachen waren vor allem der Zugriff der neuen Mächtigen auf die Ressourcen, die privatisiert wurden. Oft waren es ehemalige Betriebsdirektoren, ehemalige Leute aus der Partei, aber auch Technologen der Macht, Technologen des Geldes, die jetzt im Rahmen der Kämpfe um die öffentlichen Ressourcen, im Rahmen der Kämpfe um die Aufteilung des sozialistischen Eigentums der Allmende, von der früher alle gelebt hatten, erfolgreich waren. Resultat ist eine große Polarisierung der Bevölkerung. Man misst sie meistens nach dem sogenannten Gini-Koeffizienten, der in der Ukraine ähnlich wie in Russland außerordentlich hoch ist. Es gibt also eine große Kluft zwischen Arm und Reich, zwischen Stadt und Land, zwischen entwickelten Regionen und weniger entwickelten Regionen, zu denen wohl auch die Halbinsel Krim zu zählen ist. Die Ukraine ist im Resultat der ganzen Umverteilung zu einem der ungleichsten Länder der Welt geworden.
Bevor wir auf die aktuelle Situation und das jüngste Geschehen in der Ukraine eingehen, noch ein anderer Aspekt. Entgegen der an Russland gemachten Zusagen trieb die NATO ja ihr Ausbreitungsgebiet bis tief in das Gebiet der ehemaligen Warschauer Vertragsstaaten hinein und machte auch vor Staaten der ehemaligen Sowjetunion nicht halt, im Grunde genommen geradezu die Wiederkehr der Einkreisungsstrategie, die in den 1920er Jahren gegenüber der Sowjetunion schon betrieben worden war. Außerdem sind auf selbigem Gebiet Raketenschilde zur Neutralisierung russischer Atomraketen geplant, mit dem Ziel, einen eventuellen Atomkrieg für den Westen führbar und gewinnbar zu machen. Nichts vergessen werden darf in diesem Zusammenhang wohl auch, dass die EU-Assoziierungsabkommen, das war ja der Stein des Anstoßes jetzt bei der Maidan-Bewegung, nicht nur eine exklusive ökonomische Integration beinhalten, sondern auch eine militärische Komponente haben. Gleichzeitig gibt es eine enge wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Russland. Das Handelsvolumen zwischen der BRD und Russland liegt derzeit bei roundabout 70 Milliarden Euro jährlich. Wesentliche Teile der Gas- und Ölimporte Deutschlands kommen aus Russland. Eine seltsame Dichotomie also quasi in der Außenpolitik gegenüber Russland. Etymologisch bedeutet Ukraine, wenn ich jetzt nicht irre, Grenzgebiet. Und in der Tat hat die Ukraine das zweifelhafte Vergnügen, zwischen Russland auf der einen Seite und der Europäischen Union auf der anderen Seite zu liegen. Wie positionierte sich die Ukraine seit ihrer Unabhängigwerdung von 1991? Wie positionierte sich die Ukraine in dieser internationalen Konstellation?
Das sind in der Tat zentrale Fragen der außenpolitischen Orientierung der Ukraine. Im Jahre 1991 war die Ukraine ein selbstständiges Land geworden, ein Land mit 7 Nachbarn. Es war innerlich sprachlich nicht homogen, es gab vielfältige Risse, Abstufungen zwischen den einzelnen Regionen. Objektiv gegeben war natürlich die Notwendigkeit und die Möglichkeit einer Brückenfunktion. Die Ukraine hätte eine positive Rolle spielen können als Scharnier, als Brücke zwischen dem großen Nachbarn im Osten, Russland, auf der einen Seite und den ganzen westlichen Nachbarn. Vergleichbar etwa mit der Position des kleinen Finnlands während des Kalten Krieges. Finnland hat sich damals keiner großen Machtkonstellation angeschlossen und hat aber gerade dadurch eine selbstständige Position ökonomisch wie politisch halten können. Eine Brückenfunktion wäre auch diktiert gewesen durch die wirtschaftlichen Abhängigkeiten der Ukraine. Der ukrainische Außenhandel geht zu genau gleichen Teilen Richtung Russland wie Richtung Europäischer Union. Ich habe mir die Zahlen aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung rausgeschrieben. Die Einfuhren aus Russland betragen 32% aller ukrainischen Einfuhren und jene Einfuhren aus der EU sind 31%. Ebenso gehen 26% der Ausfuhren nach Russland und 25% der Ausfuhren in die EU. Eine rationale Politik hätte darin bestehen müssen, eine Brücken- und Scharnierfunktion wahrzunehmen, ohne sich jetzt größeren Blöcken anzuschließen. Das hätte auch einen Kapitalzustrom sowohl von russischer Seite wie von westlichen Ländern her etablieren können. Genau diese Politik ist aber nicht verfolgt worden, sowohl aus inneren Konstellationen heraus, wie auch von Seiten eines Drucks der westlichen Staaten. Die maßgeblichen Eliten, wie sie zeitweilig dann unter Juschtschenko in der Ukraine dominiert haben, haben eine radikale Westbindung, inklusive NATO-Bindung, favorisieren wollen, was natürlich auf den Widerstand der östlichen ukrainischen Bevölkerung hat stoßen müssen. Und auf der anderen Seite haben auch die westlichen Staaten im Rahmen ihrer NATO-Erweiterung immer wieder die Ukraine in eine Politik des Entweder-Oder drängen wollen. Entweder ihr schließt euch an die westlichen Bündnissysteme oder wir lassen euch fallen. Das war eine Politik, die in die gegenwärtige Sackgasse mit hineingeführt hat, wie auch von maßgeblichen Politikern im Westen teilweise anerkannt wird. Die erwähnte NATO-Osterweiterung bis vor die Grenzen Russlands hat natürlich die russische Außenpolitik auch stark verändert und vor allem in der Ukraine dazu geführt, dass maßgebliche Teile, etwa im Osten, die russischsprachige Bevölkerung, hiermit jetzt überhaupt nicht mehr einverstanden war und neue Risse in der ukrainischen Gesellschaft aufgetreten sind. Das anvisierte Assoziierungsabkommen mit der EU, da stimme ich dieser Interpretation zu, hat eine ähnliche Stoßrichtung und hätte auch nur zu neuen Außengrenzen der EU geführt, und zwar gegenüber Russland, von jenem Land, von dem die Ukraine aber gerade wirtschaftlich stark abhängig ist. Denken wir an die Gaslieferungen.
Sie erwähnten eben das Drängen der Europäischen Union gegenüber der Ukraine, sich also der Europäischen Union anzuschließen. Das wurde ja auch, Sie erwähnten ja eben Juschenko mit der Orangen Revolution, die vom Westen ja auch gesponsert worden ist, getan. Hat es eine solche Politik seitens Russlands, die ja eine Zollunion aufbauen, zurzeit sind, glaube ich, die Mitglieder Weißrussland, Armenien, Kasachstan und Russland, ne? Helfen Sie mir? Ja? Hat es eine solche Politik seitens Russlands gegenüber der Ukraine auch gegeben, nur umgekehrt, also sich Russland und der Zollunion anzuschließen?
Im Rahmen der Zollunion wäre die ukrainische Position noch mit größerer Selbstständigkeit verbunden gewesen. Und Russland hat auch nicht gedrängt, ein Militärabkommen oder engere militärische Zusammenarbeit mit der Ukraine zu etablieren, was auch wiederum nur eine Entweder-Oder-Politik gewesen wäre. Dann hätten natürlich die politischen Strömungen der Westukraine noch stärker rebelliert. Eine Politik des Entweder-Oder ist ein Ruin für die Ukraine. Es polarisiert die eigene Bevölkerung, es beschneidet die Möglichkeit, mit dem jeweiligen anderen Wirtschafts- und Politikpartner Verhandlungen zu führen. Es führt zu keinem guten Ende. Gerade aus der ukrainischen Geschichte, die in sich sehr gespalten ist und immer sich durchlavieren musste durch große Mächte und Machtblöcke, könnte man lernen, dass die Ukraine nur als ein neutraler, möglichst nicht militarisierter Staat Handels- und Kulturbeziehungen zu allen Nachbarn etabliert und weiterentwickelt. Ein sowohl als auch könnte nur die Lösung sein, keineswegs ein Entweder-Oder.
Der letzte gewählte Präsident der Ukraine, das ist Janukowitsch, war der ein Mann Russlands?
Das glaube ich nicht. Er hat natürlich Sympathien gehabt und mit Russland ist auch in russischsprachigen Teilen groß geworden. Zur Zeit hält er sich wohl auch in Russland auf. Nach dem kläglichen Abschied von der Macht sind natürlich die Probleme in der Ukraine nur noch größer geworden. Auch er hat unterlassen, die Politik dialogfähig und gesprächsfähig mit der jeweiligen anderen Seite zu halten. Es gab viel zu wenig Brückenschläge zu der Westukraine hin, es gab viel zu wenig gemeinsame kulturelle Projekte und es gab keine Einigungspolitik. Daran ist seine Politik gescheitert. Wir sehen zurzeit eine große innere Spaltung, die bis dazu geführt hat, dass die Krim sich abgespalten hat. Wie das mit der Ukraine weitergehen kann, ist ungewiss, aber eine Politik des Dialoges, des Ausgleiches, der kulturellen, politischen Versöhnung ist dringend notwendig, wenn ein völliger Absturz verhindert werden soll.